Und hier ist wieder die Redaktion Kulturpalast im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gertling und freue mich wie immer über alle, die zuhören. Heute ausnahmsweise keine Literatur. Heute habe ich zu Gast Bettina Marx. Sie ist Kostümbildnerin und wir sind seit einer Weile befreundet. Ich wollte sie immer schon mal ausfragen zu ihrem Beruf und habe gedacht, das könnte ich ja dann auch am Radio machen. Hallo Bettina, schön, dass du da bist.
Guten Tag, ich freue mich auch.
Ich habe in der Ankündigung geschrieben, dass du aus dem Nähkästchen plauderst. Kann ich das denn wörtlich nehmen? Musstest du nähen lernen, bevor du deinen Beruf ergriffen hast?
Nee, glücklicherweise nicht. Also ich konnte es schon hobbymäßig, Brigitte-Schnitte, da habe ich mir das eine oder andere im Schnellverfahren gebastelt, aber ich habe keine wirkliche Schneiderbegabung, etwas zu wenig Geduld fürs richtig gründlich und ordentlich schneidern und ich muss es nicht. Es gibt andere Leute, die das für mich dann Gott sei Dank erledigen.
Ja, aber du musst schon eine Ahnung davon haben, was möglich ist.
Absolut.
Oder?
Also das ist ganz wichtig, habe ich auch gemacht. Ich habe einen längeren Kurs belegt in Berlin und mir Schnitttechnik beibringen lassen, sozusagen für Damenoberbekleidung. Und im Lauf der Berufserfahrung und Zusammenarbeit mit Schneidereien und sowas muss man sich dann schon sehr intensiv damit auseinandersetzen, wie das schnitttechnisch zu machen ist. Also die Idee, die ich habe, wie die sich umsetzen lässt, das sollte man wissen, doch ja. Dazu muss man nicht unbedingt selber nähen.
Vielleicht sag mal ganz zum Anfang mal, was macht überhaupt eine Kostümbildnerin? Jetzt erstmal ganz kurz, wir kommen ja vielleicht noch ausführlicher drauf.
Naja, eine Kostümbildnerin entwirft, denkt sich Kostüme aus, entweder fürs Theater, ich mache beides, oder fürs Fernsehen oder für einen Kinofilm. Also ich arbeite für alle drei Institutionen. Da kommen wir sicher auch noch drauf, das ist sehr unterschiedlich, wie da zum Teil gearbeitet wird, aber es geht wirklich darum, die Personen, die auf der Bühne oder im Film Rollen spielen, einzukleiden sozusagen.
Und wie wird man das?
Da gibt es sehr unterschiedliche Wege. Also ich bin eher eine Quereinsteigerin ohne Kostümbildstudium. Sagen wir mal so, das Generelle ist, dass man Kostümbild unter anderem auch in Stuttgart zusammen mit dem Bühnenbild studieren kann, auch in anderen Städten, an ein paar Hochschulen. Oder aber man macht es wie ich, das gibt es auch öfter, dass man Praktika am Theater macht. Wenn man das eine Zeit lang gemacht hat und gut ist und auch irgendwie an einer guten Institution gearbeitet hat, kommt man relativ schnell in die Assistentenposition, macht das in der Regel auch noch ein paar Jahre lang und wenn man dann sich nicht allzu blöd anstellt oder Interesse daran hat, dann kann man sich überlegen, oder dann bietet oft auch zum Beispiel das Theater, ich habe ja am Theater angefangen, an, dass eine junge Kostümbildassistentin auch für eine Jugendproduktion, für eine Kinderproduktion oder für ein Drei-Personen-Stück schon mal selber Kostüme machen darf.
Also Learning by Doing.
Absolut, also das war mein Weg, weil ich habe ein anderes Studium abgeschlossen, Grund- und Hauptschullehrer bis zum ersten Staatsexamen. Und ganz ehrlich, ich wollte dann mit Mitte, Ende 20 nicht noch ein Studium ranhängen. Hatte schon ein bisschen Theaterpraxis im Malersaal und mich hat einfach dann sofort die Praxis interessiert.
Jetzt nehme ich mal an, du hast nicht schon im Kindergarten gewusst, dass du Kostümbildnerin werden willst. War denn dein Elternhaus theateraffin?
Ja, also A, ich habe es nicht im Kindergarten gewusst. Ich habe relativ früh, erzähle ich gleich noch, schon so eine gewisse Modeaffinität über meine Mutter, glaube ich, auch gehabt, die sich einfach privat für Mode interessiert hat. Und aus Berlin kam also irgendwie so eine Großstadtpflanze, die halt schon modeaffin war. Und Theater, also mein Vater hatte einen starken Bezug zum Theater, weil er hat selber Klavier gespielt, ganz ordentlich, auch ein großer Fan von klassischer Musik, ist sehr oft in Konzerte und in die Oper gegangen und hat mich eben auch relativ früh, also da war ich 9, das erste Mal in den Wildschütz von Lortzing mitgenommen. Und also insofern gibt es da durchaus eine Verbindung.
Das heißt also, Theatererfahrung hast du als Kind schon gemacht?
Ja.
Und Modeerfahrung auch? Und wann kam das dann so zusammen?
Also die Modeerfahrung sah so aus, dass immer, wenn wir krank waren, meine Schwester und ich, wir sind erfolgreicherweise öfter gemeinsam krank geworden. Ich weiß auch nicht, wie wir das geschafft haben, weil es dann immer unterhaltsamer war, in einem Zimmer in zwei Betten zu liegen und von Mutter betütelt zu werden. Und meine Mutter hat uns, ich glaube, mir hauptsächlich, ich weiß nicht genau, immer so Ausschneidebögen mitgebracht. wo ein Mädchen oder Junge abgebildet war und dann entsprechende Kleidungsstücke noch, mit so weißen
dann so Klappen rum.
Kläppchen dran, man das dann da dranhängen konnte an die Figur. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Und dann, als ich ein bisschen älter war, habe ich angefangen, aus dem Neckermann-Otto-Katalog, die wir immer zu Hause hatten, mir für so Barbie-puppenhafte Figuren, die es da auch gab, dann so selber Kostüme zusammen zu kollagieren und aber mit keinem Gedanken an Beruf oder so gedacht. Mir hat es einfach Spaß gemacht. Ich habe auch gerne mit Barbies gespielt und Klamotten gebastelt, aber sonst lag mir das eigentlich fern, über einen Beruf dazu nachzudenken.
Und wann kam es dann dazu, dass du das als Tätigkeit, als bezahlte Tätigkeit ins Auge gefasst hast?
Also ich würde mal sagen, angefangen hat es damit, dass ich eine sehr intensiver Fan der Peimann-Theaterjahre gewesen bin, sehr viel und sehr eng mit diesem Theater zu tun hatte, weil ich ein paar Jahre mit einem Schauspieler aus dem Ensemble zusammen war. Und später, bevor ich nach Berlin gezogen bin, noch ein Jahr ungefähr immer wieder als Studentin Geld verdient habe, indem ich im Malersaal in der Dekoabteilung so verschiedene Ferienjobs gemacht habe.
Das heißt aber, du hast eigentlich was anderes studiert. Du hast Grund- und Hauptschullehrerin studiert und hast dann gejobbt im Theater.
Und habe während des Studiums im Theater gejobbt. Und ich glaube, das kam so zusammen. Also erst der Freund, mit dem war ich dann nicht mehr zusammen, dann der Job am Theater und das Kennenlernen der Theaterleute, viele in der Kantine sitzen, mit den Schauspielern reden und so weiter. Und das tolle Peimann-Theater natürlich auch. Ohne was davon zu verstehen, war ich ein glühender Fan von diesem Ensemble, fand eigentlich alles toll, was ich da gesehen habe. Und ich nehme mal an, das hat so die Wurzel gelegt. Dann wusste ich, ich will unbedingt nach Berlin gehen, ohne richtig zu wissen, was ich da eigentlich machen möchte. Habe mir dann als Studium so ein bisschen als Rechtfertigung auch meinen Eltern gegenüber Theaterwissenschaft und Publizistik ausgesucht. Äußerst halbherzig studiert, aber das hatte damit zu tun, dass ich dort einen Studentenjob gefunden habe an der Schaubühne am damals noch Hallischen Ufer bei Peter Stein. Das nannte sich Abendankleiderin für die Orestie des Aischylos. Und da hat es eigentlich angefangen.
Abendankleiderin, da hilft man den Theaterschauspielern ins Kostüm, oder was?
Genau, das ist jetzt die sehr einfach ausgedrückte Formulierung. Bei der Orestie des Aischylos war das wirklich ein Knochenjob, der zum Teil darin bestand, dass man einfach Schauspieler einschmieren musste von oben bis unten mit schwarzem Schlamm, nachts dann nach der, was weiß ich, 4-5-stündigen Vorstellung in der Dusche im Keller noch diese ganzen Schlammkostüme jeden Abend ausspülen wieder. Zwar viel mit Basteln, Reinigen, Bestäuben, Beschmieren, Bearbeiten zu tun und aber natürlich auch schnelle Umzüge hinter der Bühne, auf der Bühne. Also Edith Klever, was weiß ich, hinter der Bühne fast nackt ausziehen und dann auf den verschwitzten Körper wieder Nylonstrümpfe und ein trockenes Kostüm draufziehen und das innerhalb von mit der Stoppuhr gestoppt 2 Minuten. Solche Dinge gehörten da auch dazu. Und das war aber genau das, was wir waren eine größere Gruppe von gleichaltrigen Mädels, die das gemacht haben. Das war aber genau das, was mir unheimlichen Spaß gemacht hat.
Wurdet ihr da angewiesen, wie was zu machen
ist? Ja, wir hatten eine ganz ausführliche, also ich war ja Neueinsteigerin mit noch einer zusammen, kam in eine Gruppe von diesen Garderobieren, die es da schon gab und die auch schon vorbereitet waren auf die Orestie. Ich wurde da sehr kurzfristig eingearbeitet und hatte einen bestimmten Bereich, jeder hatte seinen Bereich, auch welchen Schauspieler er genau zu betreuen hat. Das hat uns auch die Kostümbildnerin Meude Lebickel selber sehr ausführlich gezeigt und erklärt, wie wir Kostüme zu präparieren hatten und so. Das haben wir tagsüber gemacht. Und abends hatten wir Abenddienst dann, mussten dann die ganze Vorstellung betreuen. Und da habe ich einfach durch diese Arbeit auch mit der Meude Lebickel so eine Einführung in das bekommen, was es bedeuten kann, Kostümbild zu machen. Das war mir gar nicht klar. Nun ist das ein spezieller Fall. Das würde jetzt zu weit führen, aber Peter Stein, die ganze Schaubühne damals und das, was die wollten, auch was sie an Zeit und Geld hatten, um Dinge auszuprobieren, das ist mit heutigem Theaterleben nicht mehr vergleichbar. Aber ich hatte das Glück, dass ich da in den frühen 80ern einsteigen konnte, 79, und das so von der Pike auf eben dadurch gelernt habe. Und ich habe dann später noch mal ein einjähriges Praktikum bei Meudele zur Kostümassistentin gemacht.
Und da hast du irgendwie das Gefühl gehabt, da kommt jetzt mehreres zusammen, also dein Interesse an Mode und deine dein Faible fürs Theater?
Komisch, also mit Mode hatte das für mich in dem Moment gar nichts zu tun. Ich glaube, die Faszination war absolut die Schauspieler und das, was vor allen Dingen jetzt an der Schaubühne, damals auch bei Peimann so auf der Bühne zu sehen war, also was erzählt wurde, was Kostüme erzählt haben, warum ein Kostümbildner sich genau das und nichts anderes, die Farbe, den Stoff, das und das ausgesucht hat. Das war eigentlich viel stärker interessant für mich, als jetzt an Mode oder modische Aspekte oder schön anziehen zu denken.
Und danach hast du dann schon frei gearbeitet?
Ich habe frei als Assistentin dann gearbeitet. Also ich bin von der Hospitantin schlagartig zur Assistentin expediert worden, weil Meudele-Bickel-Schautbühne, das war halt eine super Referenz, genau. Und ich habe dann in Hamburg und Stuttgart erstmal viel an der Oper auch gearbeitet, frei. Und hatte dann das große Glück, dass ich sehr überraschend, wollte ich aber gerne, die freie Assistentenstelle, das nannte sich künstlerische Assistentin für das Schauspiel am Staatstheater Stuttgart bekommen habe. Da war ich dann 4 Jahre.
Weißt du noch, was du dann hier zuerst gemacht hast?
Ja, das weiß ich noch gut, weil ich etwas geschockt war. Mir wurde angetragen, das erste Mal selber Kostüme zu machen für ein Stück, das hieß Südafrikanisches Roulette. Da ging es um Südafrika und eine Apartheidsgeschichte. Mhm. Und ich habe gedacht, oh Gott, warum das? Nur Männer und nur Uniform, stimmte da nicht ganz. Ich war erst nicht so erfreut. Ich habe mich dann aber wirklich voll reingeschmissen. Ich musste nebenher ja meinen Assistentenjob noch erfüllen und habe eher noch Feierabend an meinem Stück gearbeitet. Und das ist dann aber also zu meiner und der allgemeinen Zufriedenheit ausgefallen. Und Ivan Nagel, der damals Intendant war, das werde ich nie vergessen, hat in der Kantine sein Tablett neben mich geschoben und zu mir gesagt, er hätte die Kostüme ganz großartig gefunden, was ich dann, da war ich dann beruhigt. Also ich wusste dann, okay, jetzt ist der erste Schritt gemacht.
Und dann vom Fachmann gleich ein Lob.
Genau.
Dem Publikum fallen die Kostüme wahrscheinlich eher selten auf.
Das ist richtig. Also ich hatte jetzt Bunbury in Regensburg, da konnte ich so richtig in die Vollen gehen, sehr knallige Kostüme machen, die auch so ein bisschen exzentrisch waren. Und da ist seit langem das erste Mal wieder in der Zeitung besprochen worden, Leute aus dem Publikum zu mir gekommen, haben gesagt, tolle Kostüme. Das ist wirklich eher die Ausnahme. Also am Theater vielleicht noch eher. Und beim Film ist es ja ganz häufig so, wenn das Alltagsgeschichten heute sind, dass man da jetzt nicht ohne weiteres, wenn man sich nicht auskennt, auf die Idee kommt, dass da eine Kostümbildnerin dahinter steckt, sondern ich manchmal auch schon gefragt wurde, ach so, ich dachte, die Schauspieler bringen ihre Sachen selber mit.
Ich kann mir vorstellen, dass das gerade beim Film oder bei bestimmten Projekten auch ein Qualitätsmerkmal ist, wenn es nicht auffällt.
Absolut richtig, finde ich. Also das kommt natürlich darauf an, um was es geht. Wenn ich jetzt eine sehr schräge Komödie habe, dann besteht der Spaß natürlich da drin, da schon ganz schön auf die Kacke zu hauen und auch irgendwie so ein bisschen diese exzentrischen Rollen auszustellen mit einem Kostüm. Aber eigentlich, also wenn es jetzt eine ernsthafte oder gar historische Geschichte ist, würde ich auch sagen, es muss stimmen, aber in dem Sinn, wie du das gerade sagst, dass man nicht sofort denkt, aha, da steckt Kostümbild dahinter, sondern es muss die Story so gut bedienen und illustrieren, dass das für die Story stimmt, aber nicht der Kostümbilder im Vordergrund steht. Und für die Schauspieler muss es natürlich stimmen, ne?
Und beim Theater, wie läuft denn der Prozess? Ich denke mal, mit der Regie musst du dich abstimmen oder das muss gemeinsam erarbeitet werden oder wie funktioniert das?
Durchaus, das ist ähnlich wie beim Film. Es wird dir angetragen, hättest du Lust, das und das zu machen. Und man kriegt dann auch da relativ flott erstmal den Text, wobei das beim Theater oft so ist, dass man die Stücke ja schon kennt, während ein Drehbuch oft ja eine völlig neu erfundene Geschichte ist. Und dann ist es schon so, dass natürlich relativ früh das erste Gespräch mit der Regie zusammen, vielleicht auch noch mit der Dramaturgin, Dramaturgen ist, wie stellt man sich das vor? In welcher Zeit soll das spielen? Wollen wir Schiller ins Heute rücken oder lassen wir es da, wo es hingehört? Oder nehmen wir was ganz anderes, jetzt mal nur so als Beispiel? Das ist die Grundvoraussetzung, um sich dann darüber Gedanken zu machen, die ersten Entwürfe zu machen, Bilder zu suchen und so weiter.
Aber das heißt auch, dass von der Regie auch mal so was kommen kann, wie wir brauchen futuristische Kostüme oder wir brauchen neutrale Kostüme oder...
Absolut. Also ich bereite jetzt die Drei-Groschen-Oper vor und die Absprache ist, dass wir uns eher an solchen Filmen wie Gotham, Superman, dystopische Gesellschaften in der Form von Science-Fiction, die so halbheutig, halb fiktional in der Zukunft liegt, orientieren. Mehr sage ich da jetzt erstmal nicht zu, weil ich das auch noch nicht so weit entwickelt habe. Aber nur als Beispiel, das wird definitiv, also ist auch eine Ansage von meinem Regisseur, mit dem ich schon lange zusammenarbeite, bitte keine 20er Jahre, in denen die Drei-Groschen-Oper spielt, 1928, sondern der Bezug zu heute muss da sein, aber in der Fantasiewelt.
Aber das ist sozusagen dann die erste Vorgabe, aufgrund derer dann jeweils die Regie oder du arbeitest.
Genau, also das war jetzt sogar eine, das ist, kenne ich von gar nicht unbedingt so, das war jetzt wirklich eine konkrete Vorgabe oder Idee vom Regisseur. Bei den letzten Stücken war es oft auch so, gut, wenn das jetzt, also bei Oslo ging es um einen bestimmten politischen Vorgang, der real 1993 passiert ist. Da hast du keine Wahl, was du machst, sondern du bebilderst 1993.
Was war Oslo, auch ein Theater? Projekt,
ist auch ein Theaterprojekt gewesen, genau. Und bei Bunbury, das ist Oscar Wilde, 1905 hat er das geschrieben, war ich ganz frei. Da hatte ich auch gar keine Vorgabe, was ich da draus machen wollte und habe dann sehr unterschiedliche Figuren, die auch historisch unterschiedlich verortet waren, entwickelt. Natürlich immer in Absprache mit dem Regisseur, der das aber toll fand. Und jetzt war es so bei Drei-Groschen-Oper, dass er eine ganz konkrete Idee mit dem Bühnenbildner zusammen hatte, wo er das hin verlegen möchte.
Aber das ist dann ja schon relativ frei, wenn wir jetzt zurückgehen zu deinen Uniformen. Bei dem ersten Stück hast du da recherchieren müssen?
Oder? Ja, wie verrückt, weil ich ja Südafrika, keine Ahnung. Viel Schwarz-Weiß-Fotografien, was ich dann in der Recherche gefunden habe. Man muss dazu sagen, nix Internet. Wir reden von 1900, ich muss gerade mal nachdenken, das wird so 86, 87 gewesen sein. Und da bestand die Recherche aus meiner Bibliothek, meiner privaten Zeitungen, Bibliothek überwiegend. Fotokopien machst du dann von allem, was du kriegen kannst. Also eine sehr intensive Auseinandersetzung mit Südafrika 1985, südafrikanischen weißen Soldaten und ihren Uniformen. Natürlich auch wie in den Townships die Schwarzen angezogen sind, weil ein Farbiger kam als Farbiger in drei verschiedenen Rollen vor. Das war auch total wichtig, da präzise zu recherchieren. Und dann habe ich das umgesetzt und das Schwierige war, dass die solche goldbraunen, so khakifarbenen Uniformen hatten, die man nirgendwo bekommen konnte. Und ich habe mir dann tatsächlich die Mühe gemacht, im US-Shop Uniformen zusammenzukaufen, die ich dann, weil ich ja Assistentin war und Zugang hatte, nachts in der Färbeküche entfärbt und überfärbt habe.
Ach, das ist dann auch noch eine Möglichkeit.
Ist aber gut geworden, also hat geklappt.
Das heißt, es muss nicht immer alles neu genäht werden, sondern du kannst auch einkaufen gehen.
Absolut. Das kommt darauf an, was gefordert ist. Ich habe jetzt für Bunbury wegen Fantasiekostümen viel nähen lassen. Aber häufig, vor allen Dingen auch beim Film, ist es so, dass man wirklich auch sehr viel einkaufen geht.
Ich habe mit Bettina Marx jetzt einiges über Kostümbild am Theater geredet. Wie kam es denn dann zum Fernsehen?
Wie die Jungfrau zum Kinde, in dem Sinn, dass eine Assistentenkollegin vom Staatstheater Stuttgart, meine Freundin Martina Müller, die hat, weiß ich woher, warum, ein Angebot bekommen, ob sie nicht Lust hätte, Kostüme weiterzumachen in einer schwäbischen Serie, weil die Kostümbildnerin aus Berlin überraschend ein anderes Angebot hatte und aussteigen wollte aus der Serie. Und die Freundin hatte aber ein ganz interessantes Opernprojekt gerade am Laufen, konnte nicht raus aus diesem Vertrag, wollte das auch nicht. Und ich war ja schon frei zu der Zeit, während sie noch angestellt war am Theater, und hat mich dann einfach angerufen und gefragt, sag mal, hättest du Lust, das zu übernehmen? Ich habe da, glaube ich, gar nicht so lange nachgedacht und sofort gesagt, okay, mach ich mal, nicht wissend, was jetzt auf mich zukommen würde. Und es war dann eigentlich ein super Einstieg, weil das eine sehr nette Kollegin war, die schon relativ viel für die Hauptrollen eingekauft und besorgt hatte. Auch ein schönes Kostümbild fand ich sehr stimmig. Und ich war jetzt eigentlich im Einsatz kurz vor Drehbeginn, um die ganzen restlichen Rollen noch anzuziehen, die im Lauf des Drehs dann neu dazukommen sollten. Aber der Grundstock war schon gelegt. Und das war für mich als Neueinsteiger super, weil ich dadurch doch relativ sicher war, mich ausprobieren konnte, wahnsinnig nettes Team beim SWR hatte, die also wirklich mich mit offenen Armen und ausgesprochen herzlich und familiär da in Empfang genommen haben. Es war eine lustige, sehr schwäbische Produktion. Der König von Bärenbach hieß es. Ich glaube, man hat da nie wieder was von gehört. Mit Hans Schultheiß und Dietz Werner Steck und allen, die man so kennt.
Die Schwäbischen.
Also es war sehr schwäbisch, aber es hatte einen guten Knitzen Humor irgendwie und war eine sehr, sehr nette Produktion.
War da dann irgendwas anders wie am Theater?
Ja, natürlich. Also weil diese Anschlussgeschichte, ne, dass man, das musste ich ja nicht selber machen, aber meine Garderobieren, es war eine sehr erfahrene Garderobe, die waren sehr viel erfahrener als ich, dass man einfach drauf gucken muss, dass die Anschlüsse immer stimmen. Das heißt, wenn ich am Tag vorher Szene 4 und 5 gedreht habe und am nächsten Tag bei Szene 5 weitermache, muss der Schlips mit den Streifen wieder genauso aussehen, wie er am Tag vorher im gleichen Bild auch ausgesehen hat. Und er darf nicht plötzlich andere Streifen haben oder gar einen anderen Schlips. Solche Dinge sind total wichtig. Und das Tempo, also dass eben bei dieser Arbeit als Kostümbildner ein ganz anderer Zeitdruck herrscht. Ich nicht eine Probenzeit jetzt hatte wie am Theater, wo man mit den Schauspielern was ausprobiert, sondern da kommt Herr XY, Frau XY, am nächsten Tag steht die Schauspielerin auf der Matte. Und vorher hat man beschlossen mit dem Regisseur zusammen, okay, was soll die anhaben, was stellst du dir vor? Geht am Tag schnell was besorgen, rast nochmal in den Fundus, packt sich das Kostümmobil voll mit Kostümen, hat dazu ungefähr 24 Stunden Zeit. Am nächsten Morgen um 9 Uhr oder um 8 steht die Schauspielerin vor mir. Ich habe sie vielleicht nie gesehen. Ich habe die Maße von ihrer Agentur bekommen. Und dann, inzwischen läuft es bei mir reibungslos, aber wenn du Anfänger bist, kann es auch schief gehen. Die Maße stimmen nicht ganz. Du hast Größe 36 eingekauft, stellst fest, diese Schauspielerin hat nicht Größe 36. Mhm. Und dann muss man improvisieren.
Mhm. Aber das heißt, es ist ein ganz anderes Timing. Beim Theater muss zur Premiere alles fix und fertig sein und dann wird nichts mehr geändert, dann wird nur noch ausgebessert oder gewaschen oder sonst was.
So ist es.
Ja, und beim Film oder beim Fernsehen jetzt in dem Fall, da muss dann spontan auch reagieren oder...
Also man hat oft verdammt wenig Zeit, vor allen Dingen für diese Tagesrollen, die im Lauf des Drehs kommen. Das heißt, du bist einerseits mit den Dreharbeiten mit den Laufenden beschäftigt, auch wenn ich da meine Garderobieren und eine Assistentin am Set habe, bin ich mit einem Auge trotzdem dort. Und gleichzeitig können an dem Tag 3 neue Schauspieler vor dir stehen und anschließend am Abend noch 15 Komparsen.
Und die Schauspieler machen das alles mit oder die Schauspielerinnen?
Also... ich würde mal sagen, ich habe mir zur Aufgabe gemacht von Anfang an, dass ich beschlossen habe, den Job kann man nur machen, wenn man Schauspieler liebt. Das heißt, wenn man grundsätzlich eine Sympathie für sie hat und auch Mödele, Macken, Schwierigkeiten irgendwie versucht, mit Humor zu nehmen oder auch mit Verständnis. Und wenn man auf die Schauspieler eingeht, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht ganz einig sind mit dem Kostüm und ein bisschen Zeit hat, darüber zu verhandeln, dann ist vieles möglich, was sonst vielleicht nicht möglich wäre, aber es kommt auch die Situation, dass jemand sagt, nee, ziehe ich nicht an. Und dann muss man reagieren, man kann einen Schauspieler nicht in ein Kostüm zwingen, das hilft dem Film überhaupt nicht. Da muss man sich zurücknehmen und sagen, okay, na lass mal es halt, machen wir was anderes, ist jetzt so.
Und kommt es schon auch vor, dass die eigene Sachen mitbringen?
Ja, aber nur entweder, weil sie es angeboten haben oder weil ich freundlich angefragt habe. Es ist ja oft so, dass man denkt, Mensch, was soll ich jetzt eine Blue Jeans kaufen, wenn der oder die den Schrank da mit voll hat? Ich kann ja mal fragen, getragene Blue Jeans ist eh was anderes als eine neue, ob er sie in der Lage wäre, mir ein bisschen was mitzubringen. Auch getragene Sneaker und solche Sachen fragt man gerne auch mal die Schauspieler, ob sie was mitbringen. In der Regel überhaupt kein Thema. Gibt welche, die sagen, ganz klar, machen sie nicht. Das muss man auch akzeptieren. Und wenn das Budget so ist, dass es geht, dann biete ich oft auch eine Leihgebühr an dafür, dass sie eine schöne Hose und 3 Paar Schuhe oder sowas mitgebracht haben.
zu Gast im Kulturpalast Bettina Marx, Kostümbildnerin. Über Theater und Fernsehen haben wir schon gesprochen. Du arbeitest aber auch für Film. Gibt es da auch nochmal Unterschiede, sogar hauptsächlich?
Inzwischen seit ein paar Jahren arbeite ich hauptsächlich für einen Kinofilm. Und der Unterschied ist schon insofern ganz gravierend zum Teil, wenn ich fürs Fernsehen arbeite. Ich nehme jetzt mal das Beispiel SWR Baden-Baden und ich habe da, oder andere Sender, ich habe da möglicherweise einen Zugang zu einem eigenen Büro, dem Fundus, der dem Sender gehört und so weiter. Es gibt oft schon feste Mitarbeiter, die mir zugeteilt werden, um eine Fernsehproduktion zu machen. Dann ist das in gewisser Weise bequemer von der Arbeitssituation her als beim Film. Ich selber mache lieber Kinofilm, weil man in vieler Hinsicht auch freier ist. Man muss dazu erklären, dass ein Fernsehsender und ein Streamingdienst heutzutage zum Teil enormen Einfluss auf die ästhetische Gestaltung nehmen. Mhm. Also auch Kostümbildern fast vorgeben, was sie da für einen Stil möchten. Beim Kinofilm ist man da sehr häufig freier. Und ich stelle mir mein Team jedes Mal neu zusammen. Ich habe aber auch das Problem, immer wieder neue Arbeitsräume, eine Wohnung an dem Ort suchen, wo ich hin möchte. Ich suche immer gerne selber, weil ich ja dann da wohnen muss, monatelang. Und mit Kinofilmen ist man häufiger dann auch im Ausland oder eben in anderen Bundesländern unterwegs, wechselt dann auch die Wohnung oder das Hotel, macht ganze Rundreisen über Monate, das kommt immer drauf an. Aber ich finde den, also Kinofilm inhaltlich oft interessanter und so vom ganzen Ablauf, muss ich sagen, bin ich doch ein sehr großer Kinofilm-Fan.
Was war denn dein letztes Projekt?
Mein letztes Projekt waren jetzt, mein letztes Projekt ist dieses Jahr, waren drei ganz tolle kleine Studentenfilme an der Filmakademie Ludwigsburg, wo ich ja auch Dozentin bin schon seit ewigen Zeiten. Da habe ich so ein bisschen das Kostüm mitgestaltet. Und vorher waren es zwei Produktionen von der Kurhaus Film Production in Baden-Baden, die ich 2020 im Sommer in Baden-Baden gedreht habe.
Also auch Film?
Kinofilm, alles Kinofilm. Beides. Nachtwald und Die Saat hießen die beiden Filme.
Und was hast du jetzt so vor dir?
Vor mir habe ich Science Fiction 2036, eine Miniserie mit 8 Folgen à 30 Minuten, wird in Berlin gedreht. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich bin jetzt, also wir machen noch rum mit der, wann es jetzt anfangen soll, wie lange es gehen soll und so weiter. Und bin aber mit der Produktion und mit der Regisseurin jetzt schon länger im Gespräch und wir haben jetzt auch schon bestimmte Dinge entwickelt. Das wird spannend, das ist für mich auch neu, also wirklich in die Zukunft zu planen. Und
das heißt, man hat mehr Spielraum?
Viel mehr.
Als wenn man sich an irgendwelche historischen Sachen anlehnen
genau,
muss,
sondern also man kann so ein bisschen
spintisieren.
Man kann ein bisschen spintisieren. Mhm. Also es soll nicht zu abgefahren sein, aber da auch Androide vorkommen, also künstliche Menschen, ist das natürlich auch eine spannende Herausforderung. Und es wird schon eine Mode oder Stile geben, die mit heute zu tun haben, weil 16 Jahre in der Zukunft. Das ist nicht so weit, aber es wird doch einige sehr starke Veränderungen geben, die uns auch wichtig sind, die jetzt schon angelegt sind in der heutigen Zeit, die wir aber noch verstärken.
Und Theater machst du aber auch weiter,
ja,
relativ
ich
häufig. Ich
habe parallel die Drei-Groschen-Oper vorzubereiten. Das bereitet mir ziemliche Kopfzerbrechen. Ich bin da aber schon relativ weit mit der Entwicklung meiner Figuren und muss jetzt gucken, wie ich das beides gestemmt bekomme.
Du arbeitest ja frei. Das heißt, du kannst immer oder du bist darauf angewiesen, dass du Aufträge kriegst.
Ja.
Aber in den Pausen machst du dann hier Führungen, auch mit Begeisterung.
Habe ich mit angefangen, ja, weil man ja so ein bisschen drüber nachdenken muss, genau, dass man die Lücken füllt und möglichst auch noch mal was als Job macht, was einem Spaß macht und einen interessiert. Und ich führe jetzt an verschiedenen Museen in Stuttgart, genau. Und im Moment eben mit Vorliebe und sehr gerne. Es wird jetzt nicht so viele Führungen nachgefragt in der Fashion-Ausstellung im Landesmuseum Stuttgart.
Was erwartet einen denn da?
Eine, wie ich finde, ich muss jetzt mal dick Werbung machen, wirklich toll gestaltete Ausstellung über Mode und verschiedene Aspekte davon. Also die teilen das auf in Mode leben, Mode machen, Mode zeigen und Mode tragen. Und da geht es um alle Aspekte, also auch um Modedesigner, Influencer, wer und was Mode beeinflusst. Es geht immer auch darum, was der Besucher für ein Verhältnis zur Mode selber hat und zu seiner Kleidung. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist auch Mode als Wirtschaft. Fairness, Umweltschutz und so weiter. Mhm. Ein Konsum, der völlig unvernünftig ist über diese ganze Online-Bestellung und so weiter, ist auch ein kritisches Thema da drin. Sehr vielfältig und vielseitig, und ich kann nur jedem empfehlen, wenn er keine Führung macht, mindestens eine Stunde Zeit für sich selber auch mitzubringen, um wirklich diese ganzen interessanten Aspekte von Mode da auch sich anschaulich angucken zu können.
Das ist im Alten Schloss, oder?
Genau. Und es gibt ganz toll eben parallel ran an den Stoff für Kinder. Mhm. Da habe ich heute schon gesehen, ich habe heute wieder geführt, dass ganz viele Eltern mit ihren Kindern jetzt in Ferien noch schnell gehen. Sehr gut besucht ist, man sich ranhalten muss, um da überhaupt reinzukommen.
Also das ist eine tolle Sache. Ganz tolle Kinderausstellungen, ja. Hat das auch irgendwas mit dem Modemuseum zu tun? Das ist ja, glaube ich, in Ludwigsburg
im Schloss. Absolut, weil das sind die Bestände, die dem Landesmuseum gehören. Und das Modemuseum in Ludwigsburg, ich bin froh, dass du es ansprichst, weil ich finde, dass noch viel zu wenige Menschen in Stuttgart das kennen. Das zeigt eigentlich die große Sammlung von Kostümen 1745 bis heute, also wirklich ganz tolle Rokoko-Kleidung eben auch, durchgängig bis heute, auch wunderbar präsentiert, super erklärt und so weiter. Und aus diesen Beständen ist jetzt zum Teil diese Modeausstellung auch, also 70 Exponate sind aus Ludwigsburg. Mhm. Und der Rest, es gibt einfach auch sehr viele Leihgeber, die jetzt da für die Fashion-Ausstellung auch noch uns was geliehen haben.
Wenn du jetzt ins Kino gehst, kannst du einen Film überhaupt unbefangen angucken, oder siehst du immer das Kostümbild?
Also ich kann völlig unbefangen gucken, ich sehe aber immer das Kostümbild. Also das schließt sich überhaupt nicht aus. Ich werte das dann schon oder beobachte das, aber ich kann mich da voll... Ich bin da, also wenn jetzt nicht die Popcorn-Knabberei neben mir zu dolle wird, das ist was mich jetzt gerade wieder, ich habe mich so aufs Kino gefreut und mich so geärgert die letzten Male wieder, egal. wenn mich das nicht ablenkt, dann bin ich voll konzentriert auf den Film, also wie jeder Zuschauer, würde ich sagen.
Da gibt es so irgend so einen Ausdruck, die professionell irgendwas, dass man...
Deformation professionell, die habe ich jetzt in der Hinsicht nicht, aber also ich so im Alltag und bei der Beobachtung meiner Freunde und Bekannte, da merke ich dann schon...
manche Bemerkung verkneifen.
Ja, gelegentlich.
Schön, dass du da warst und dass ich dich mal ausfragen konnte. Wir sind am Ende unserer Sendung. Verantwortlich für die Sendung war Sabine Gertling. Und dann nochmal Dankeschön und noch einen schönen Nachmittag.